Hallo, mein Name ist Thorsten Gari, ich bin Musiker und ich habe lange in der Pflege gearbeitet. Ob wir in Brot und Lohn stehen, wirkt sich unmittelbar auch auf unsere Gesundheit aus. Arbeitslosigkeit und die daraus resultierende Armut machen krank. Das ist unter Experten nahezu unbestritten. Wie wirkt sich nun Corona auf den Arbeitsmarkt aus und vor was für neue Herausforderungen werden arbeitslose Menschen gestellt? Darüber spreche ich heute mit Sari. Sie ist Diplomökonomin und arbeitet als Vermittlerin in einer großen deutschen Behörde. So, hallo liebe Sari, schön dich zu sehen zu unserem Interview heute oder zu unserem Gespräch. Ist ja irgendwie gar nicht so wie ein Interview wirklich, sondern ist ja mehr ein Gespräch. Und ja, du bist ja gar nicht in der Pflege tätig und bist auch keine Ärztin, sondern du machst was ganz anderes. Erzähl doch mal, was machst du? Was hast du gelernt und was machst du jetzt?
Genau, ja, hallo Thorsten, schön, dass das heute klappt, freue ich mich. Ja, ich bin tatsächlich gar nicht aus dem medizinischen Bereich, sondern ich bin Arbeitsvermittlerin bei einer großen deutschen Behörde, arbeite auch in einer Großstadt, habe vorher ganz früher mal Volkswirtschaft studiert, war danach in der freien Wirtschaft erstmal tätig und dann auch schon mal bei einer Kommune und bin jetzt aber schon seit einigen Jahren halt in der Arbeitsvermittlung tätig. Und ja, ich wollte tatsächlich auch mal so ein bisschen meine Eindrücke, meine persönlichen Erfahrungen seit der Pandemie berichten, weil sich das tatsächlich auch auf unseren Arbeitsbereich stark auswirkt.
Okay.
Ja, also zu dem, was ich genau mache vielleicht, so zum Verständnis. Also ich bin in der Vermittlung und Beratung, würde ich das nennen. Und wie man das vielleicht klassischerweise kennt, Arbeitsvermittler hat ein paar hundert Bewerber zu betreuen. Bei uns ist das anders in unserem Team. Wir haben nur so circa 80 Bewerber, die wir aber dafür sehr intensiv beraten. Also wir haben sehr regelmäßigen Kontakt zu unseren Bewerbern, also mindestens einmal im Monat oder auch öfter. Und wir lernen die Leute dadurch halt auch recht gut kennen. Also es ist nicht so eine oberflächliche, ja, ich sag mal, Arbeitsbeziehung, wie man das so vielleicht aus den Medien kennt oder so, wie man das so allgemein kennt, sondern das geht schon sehr in die Tiefe. Das heißt, es geht auch um persönliche Verhältnisse, ne? Finanzielle Probleme, die Leute haben, gesundheitliche Probleme, die Leute haben, familiäre Schwierigkeiten, Wohnungslosigkeit. Also es kann alles Mögliche sein. Und unser Ansatz ist eben, dass wir die Leute ganzheitlich beraten, um eben eine ja möglichst auch realistische Perspektive am Arbeitsmarkt zu finden, indem wir eben die ganze Situation berücksichtigen und nicht einfach nur sagen, so hier haben Sie 5 Stellenangebote, rufen Sie da mal an.
Ja, also du arbeitest quasi nicht im Jobcenter, sondern du arbeitest bei der Arbeitsvermittlung. Ja, oder beim
genau, also die größte deutsche Behörde quasi, die wir haben in der Sozialversicherung, der Name dürfte jedem bekannt sein. Jobcenter ist halt die andere große Behörde. Da war ich früher auch mal, das ist aber schon viele Jahre her, da war ich auch nur kurz. Und ja, also jetzt bin ich eben in einem Team, also auch seit Beginn, seitdem ich da arbeite, in dem Team, was sich eben ja intensiver um den Einzelnen kümmert. Und dadurch habe ich eben auch sehr viel erfahren durch die Gespräche mit den Leuten, wie auch ja wie die Pandemie erlebt haben und auch wie ich das dann miterlebt habe.
Ja, gut, Corona hat ja viel verändert die letzten Monate, ja. Und wenn du in so einem engen Kontakt stehst mit den Leuten, was hat es denn da dann für Auswirkungen gehabt? Also erstens auf deinen Arbeitsalltag und dann natürlich auch bei der Arbeit mit den Kunden. Ja, sind da irgendwelche Dinge jetzt anders? Sind da zum Beispiel vielleicht Hilfsangebote wegfallen oder irgendwelche anderen Dinge, die da jetzt anders sind als zuvor?
Ja, also es hat sich extrem viel geändert, erstmal in meinem Arbeitsalltag. Der sah früher so aus, dass wir natürlich vor Ort in der Behörde, im Amt gearbeitet haben. Und wir haben unsere Beratungsgespräche natürlich persönlich geführt. Das heißt, die Leute haben einen Termin bekommen oder auch einen Termin vereinbart auf Wunsch. Und ja, wir haben alle Einzelbüros. Das liegt am Datenschutz, ne, weil da ja auch empfindliche Daten ausgetauscht werden. Und das waren unsere Einzelgespräche. Und wir haben ansonsten auch noch, das war ein sehr großer Teil unserer Arbeit, waren, dass wir so kleine Workshops angeboten haben, also zu Themen wie zum Beispiel, wie bewerbe ich mich heutzutage, wie mache ich eine E-Mail-Bewerbung, eine Online-Bewerbung, was schreibe ich da rein? Oder wir haben auch ein Seminar gehabt, wo man Vorstellungsgespräche trainieren konnte live. Wir haben PC-Kurse angeboten, also für Leute, die ja nicht so oder gar keine Kenntnisse haben, wie gehe ich überhaupt mit dem Computer um. Das ist gar nicht so selten. Das denkt man immer, ach, das macht ja jeder, ne? Jeder hat ein Smartphone oder ein Tablet. Nee, das ist überhaupt nicht so. Je nachdem, aus welchem Berufskontext jemand kommt, hat er damit wirklich noch nie Berührung gehabt und das auch nie gebraucht. Aber irgendwann kommt halt der Punkt, wo man da dran muss, sozusagen, als Bewerber. Und ja, also wir haben so einen PC-Kurs angeboten, also wirklich sehr niederschwellig, damit die Leute erstmal damit in Berührung kommen. Dann haben wir die Jobsuche im Internet gezeigt. Es gab auch noch eine Veranstaltung, wo es um berufliche Neuorientierung geht für zum Beispiel Leute, die sich aus gesundheitlichen Gründen beruflich verändern müssen. Ja, und das sind alles so kleine Workshops, die haben immer in so kleinen Gruppen stattgefunden. Ich glaube, wir waren so je nach Veranstaltung so 5 bis 8 Leute. Das heißt, wir haben da auch Räume für gehabt. Wir haben einen eigenen PC-Raum bei uns im Gebäude, der dann exklusiv genutzt werden konnte und wo dann halt unsere Veranstaltungen stattgefunden haben. Das hat den Leuten auch immer sehr viel gebracht, auch bezüglich des Austausches untereinander. Gerade die Leute, die im PC-Kurs waren oder auch die in der beruflichen Orientierung waren, die haben auch sehr viel voneinander gelernt. Also klar, wir sind da immer mit 2 Trainern sozusagen drin, also 2 Berater, die anleiten oder die eben auch durch die Veranstaltung leiten. Aber die Leute haben eben auch untereinander in der Regel das Gespräch gesucht und da haben sich teilweise sogar richtige, ja, es war mal total schön, wenn dann im PC-Grundkurs irgendwie Leute saßen, oft sind die auch ein bisschen älter, ne, so über 50 und haben oft große Hemmungen und Angst, das nicht zu schaffen und ja, trauen sich das irgendwie nicht zu. Und dann sitzen die da in einer Gruppe, wo es allen gleich geht, wo alle quasi erstmal mehr oder weniger bei Null anfangen. Und ja, manchmal haben die Leute sich sogar danach noch getroffen, ne? Also die haben da wirklich Kontakte geknüpft, was ja auch in der Situation Arbeitslosigkeit für viele ganz wichtig ist, ne? Weil das ist ja für viele eine schwierige Situation. Und wenn man dann da ja auf Gleichgesinnte oder ja Mitkämpfer stößt, hat das ja die Leute auch ein Stück stabilisiert. Ja, und das ist alles weggebrochen. Ich kann mich gut an den Tag erinnern. Ich glaube, es war der 16. März 2020. Da kam irgendwie diese Meldung auf, so, es gibt jetzt irgendwie eine Pandemie und alles ganz schlimm und wir machen sofort zu. Und wir hatten an dem Tag, ich hätte da sogar noch eine Veranstaltung gehabt und ein paar Leute waren auch morgens schon da und die mussten wir dann auch nach Hause schicken, ohne dass wir so richtig wussten, was eigentlich los ist, ne? Also es hieß halt, wir machen jetzt erstmal zu und alles wird erstmal abgesagt und telefonisch. Ja, und damals weiß ich noch, da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt erstmal so ein Strohfeuer, vielleicht 1, 2 Wochen und dann hat sich die Sache wieder beruhigt. Ja, und das war dann nicht so. Also wir haben tatsächlich, wir haben jetzt seit, ich glaube, Mitte Juli das erste Mal wieder die Möglichkeit, überhaupt persönliche Termine zu machen. Also wir hatten fast 1,5 Jahre, war das Haus für Kunden geschlossen. Das war auch bundesweit, glaube ich, überall so. Ne? Die Entscheidungen laufen ja bundesweit. Und wir haben in der Zeit alles telefonisch gemacht. Also es wurde zum Beispiel auch eine zusätzliche Hotline eingerichtet, weil es gibt ja so eine allgemeine Kundenhotline, die war natürlich völlig überlastet. weil die Leute Fragen hatten, nicht wussten, wie es überhaupt weitergeht, was mit meinem Geld, was mit meinem Termin, passiert mir jetzt was? Und da wurde eine zusätzliche Hotline eingerichtet, die wir auch zwischenzeitlich unterstützt haben, personell. Dann habe ich auch ganz lange den Leistungsbereich unterstützt. Das heißt, ich habe mich um Arbeitslosengeldanträge gekümmert. Und ja, die meiste Zeit waren wir aber tatsächlich vor Ort im Büro. Also letztes Jahr überwiegend. Es gab direkt die Möglichkeit für Leute, die zu sogenannter Risikogruppe gehören, also von uns Mitarbeitern, dass die direkt ins Homeoffice konnten. Das war aber, das waren Einzelfälle. Und dann kam ja, ich glaube, im Herbst, irgendwann November, Dezember rum, kam ja dann der nächste Lockdown. Und da ging es dann quasi, ja, mehr oder weniger für die ganze Belegschaft, zumindest für alle, wo das möglich ist, ins Homeoffice. In der Zwischenzeit hat der Arbeitgeber auch viele neue Möglichkeiten technisch geschaffen, weil das Homeoffice, das gab es vorher bei uns so gesehen nicht. Es gab ja in Einzelfällen eben, dass jemand vielleicht einen festen Tag in der Woche von zu Hause gearbeitet hat. Das musste aber auch alles groß beantragt werden und bewilligt werden. Also das war die Ausnahme. Für uns war Homeoffice so ein Begriff, den gibt es in der Behörde eigentlich nicht. Und ja, dann sind wir eben, ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war irgendwann Dezember. Ab da sind wir dann ins Homeoffice gegangen und hatten immer nur eine Notbesetzung vor Ort mit zwei Leuten, die sich dann auch so um die Post kümmern oder um das Drucken und so. Und ja, das war so eine ganz neue Erfahrung auch für mich, weil ich das noch nie gemacht habe. Und muss aber auch sagen, es hat auch Vorteile. Also ich war am Anfang sehr skeptisch. Ja, dann bist du ja zu Hause, dann nimmst du die ganze Arbeit mit nach Hause. Es war aber letztendlich nicht so schlimm, sondern es hat sehr gut funktioniert. Aber was natürlich der Riesenunterschied ist, wir haben ja eben nur noch telefonisch beraten oder generell alles telefonisch gemacht oder vielleicht auch mal Sachen per E-Mail. Aber ja, das, was unsere Arbeit eigentlich ausgemacht hat, war wirklich der persönliche Kontakt. Auch gerade wenn es ja darum geht, wenn jemand viele Probleme hat oder überfordert ist mit seiner Situation, dann hat das ja auch viel mit einem Vertrauensverhältnis zu tun, ne? Also du musst ja eine gewisse Vertrauensbasis aufbauen, oder schaffen erstmal, damit jemand auch überhaupt offen reden kann und da nicht vielleicht so ganz wichtige Dinge irgendwie verschweigt, weil sie ihm unangenehm sind oder weil er sich einfach nicht traut, das zu sagen, was aber total relevant wäre für die Zukunft oder für die Planung, wie man vorgeht. Und ja, das ist natürlich eine ganz andere Situation am Telefon. Also inzwischen, die meisten meiner Kunden habe ich noch nie gesehen. Also, und die mich auch nicht natürlich, ne?
Gibt es auch welche, die du quasi schon vor der Pandemie betreut hast und du dann so diesen, ja, diese Veränderung dann wahrgenommen hast oder erkennen konntest? Gibt es da irgendwie so eine Veränderung dann? Also, na, du hattest eine engere Beziehung, du hattest einen engeren Kontakt, du hast die Menschen persönlich getroffen, du hast mit ihnen gesprochen, sie haben sich quasi auch dir geöffnet und ihr vielleicht auch das Herz ausgeschüttet und du hattest da ja nicht nur vielleicht die Funktion als ja, Arbeitsvermittlerin, sondern vielleicht auch so ein bisschen als Sozialarbeiterin, ja. Und jetzt so ein, ne, hat sich da dann mit den Menschen, mit denen du da dann im Verlauf gearbeitet hast, was verändert? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass das dann halt für die schon auch diese eine Situation war, die sie dann in eine Krise gestürzt haben. Vielleicht.
Ja, also ich habe tatsächlich vereinzelt noch Bewerber, die ich noch aus der Zeit vor Corona kenne. Das liegt auch daran, dass wenn Leute zwischendurch mal in Arbeit gehen und dann zum Beispiel in der Probezeit gekündigt werden, dann landen die, dann sind die direkt wieder bei uns. Das ist extra so geregelt, damit die nicht wieder bei fünf anderen erstmal durchgereicht werden sozusagen. Das sind aber jetzt eher Einzelfälle, weil diese, ich sag mal, diese 80 Leute, die ich so betreue, die wechseln ja ständig, weil Menschen nehmen dann doch wieder Arbeit auf, oder sind vielleicht länger krankgeschrieben oder so. Das heißt, das ist immer eine Fluktuation. Aber insgesamt kann man sagen, dass die Leute sind auch vorher ja sehr unterschiedlich generell mit der Situation Arbeitslosigkeit umgegangen. Da gibt es immer welche, die können da sehr gelassen mit umgehen oder die sind sehr gefestigt im Leben und denen macht das auch ja psychisch nicht so viel aus. Und dann gibt es natürlich Leute, die das irgendwie überfordert oder für die das eine sehr, sehr große Belastung darstellt. Und jetzt ist eben einfach dazugekommen, seit 1,5 Jahren zu dieser, ich sag mal, Belastungssituation Arbeitslosigkeit, ist eine riesige Unsicherheit dazugekommen, wie es überhaupt weitergeht. Aufgrund der ganzen Maßnahmen, aufgrund der ganzen Einschränkungen, aufgrund der Unsicherheit am Arbeitsmarkt. Viele Leute waren ja auch in Kurzarbeit, dann seit März 20. Viele sind danach dann auch trotzdem arbeitslos geworden. Und gerade so für Leute, die langjährig bei einer Firma beschäftigt waren, die dann vielleicht leider doch insolvent geht oder so. Ja, das ist dann ein riesiger Sicherheitsfaktor oder häufig auch so so die große Konstante im Leben, die dann wegbricht bei den Leuten. Plus, dass ja durch die ganzen Beschränkungen Freizeitaktivitäten nicht mehr möglich waren, ne? Also ich habe immer meinen Leuten in der Beratung, also denen, wo ich gemerkt habe, die leiden sehr unter der Arbeitslosigkeit, denen sage ich auch gerne, dass sie sich wirklich 1 oder 2 Tage die Woche sozusagen frei nehmen und sich wirklich um sich kümmern sollen. Also um ihre Hobbys, um ihre Interessen, um ihr Haustier, um ihre Familie, um ihren Garten, was auch immer. Was immer den Leuten hilft. Weil oft hängen die in so einer Gedankenspirale und suchen wirklich jeden Tag stundenlang die Stellenbörsen durch und irgendwann kommt da aber gar nichts mehr bei rum. Und da ist es einfach auch ganz wichtig, so auf seine psychische Gesundheit zu achten, auf sich zu achten. Und dafür sind eben unheimlich viele Möglichkeiten weggebrochen, weil wir leben in einer Großstadt. Ja, erstmal ist das Leben hier sehr teuer und nicht jeder hat hier einen Garten oder einen Balkon oder irgendwas. Viele Leute sitzen irgendwie in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung fest, mitten in der Stadt, in der Betonhülle sozusagen. Und ja, was sollen die machen, ne? Für die ist ganz viel weggebrochen. Und das habe ich einfach so beobachtet. Für diese Leute ist das eine große zusätzliche Belastung, ne? Neben ihrer Gesamtsituation. Und da fehlt ja auch irgendwo die ganze Zeit so ein bisschen diese Perspektive, ne? Wir wurden ja auch hingehalten ohne Ende. Ich weiß noch, vor Weihnachten hieß es, ja, wir müssen jetzt mal ein paar Wochen noch mal hier ne,
Durchhalten.
bisschen die Zähne zusammenbeißen, damit wir Weihnachten feiern können, damit wir Silvester feiern können. So, und auf einmal hatten wir irgendwie Frühling. Oder schon Frühsommer und es war immer noch, ne? Und es gab immer noch kaum Möglichkeiten. Und das ist, ja, ich glaube, für uns alle eine enorm belastende Situation. Also habe ich zumindest selber auch für mich so erlebt. Aber ich bin noch in der privilegierten Situation, dass ich sozusagen einen sicheren Job habe, soweit man das heutzutage sagen kann. Nicht von Kurzarbeit betroffen, nicht von Einkommenseinbußen betroffen war. Und dann denke ich mir, was ist mit Leuten, wie muss es denen gehen, die vielleicht auch vorher schon in prekären Situationen waren, durch geringe Löhne, durch Teilzeit, durch Zeitarbeit, durch ständige Arbeitslosigkeit, wo auch gar nicht die Möglichkeit war, vielleicht große Rücklagen zu bilden finanziell, wo viel im sozialen Bereich weggebrochen ist. Der eine hat vielleicht seinen Stammtisch, seine Stammkneipe, Sportvereine, andere Vereine. Das war alles weg mit einem Mal. Und wir haben gemerkt, also das hat mich wahnsinnig überrascht. Ich habe damals gesagt, als das mit dem, also als wir zugemacht haben und als es hieß, wir machen alles nur noch telefonisch, da habe ich gesagt, das ist, glaube ich, keine gute Idee. Weil die Leute brauchen den persönlichen Kontakt und für viele, insbesondere wenn wir mal so Richtung Depressionen oder Burnout denken, brauchen die Leute auch einen gewissen, ich nenne es mal Druck. Wenn die bei uns Termine haben, müssen die die wahrnehmen, es sei denn, sie sind mit wichtigem Grund verhindert, so sagt es das Gesetz, und das wäre zum Beispiel eine Krankschreibung. Ansonsten ist das immer so ein bisschen heikel, wenn man Termine einfach versäumt. Also dafür kann es halt sein, dass man dann die Leistung gekürzt bekommt. Das hat bei vielen aber auch, also es ist meine Erfahrung, gerade mit Leuten, die ja in so einem Tief sind, dass die sagen, ich brauche diese Termine, ich brauche diesen Druck, weil sonst gehe ich gar
Struktur.
nicht mehr raus. Ne? Also das hat denen sogar geholfen und auch die Gespräche haben denen ja geholfen. Und da war ich sehr, sehr skeptisch am Anfang. Ich habe gesagt, wenn wir die nur noch anrufen, wir erreichen die Hälfte nicht, die versacken irgendwo. Und es war im Endeffekt genau das Gegenteil. Also die Leute waren so gut erreichbar, wie ich das noch nie erlebt habe in meinen ganzen Jahren dort. Es gab sozusagen keine Terminausfälle. Es gab das nicht. Die Leute waren immer erreichbar, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Und das zeigt mir einfach, dass der Gesprächsbedarf unheimlich groß ist und dass
Ja.
das für viele Leute auch, dass wir wie so eine Art Anker sind, wie so ein Anhaltspunkt. Wenn jemand jetzt vielleicht nicht eine große Familie hat oder eng vernetzt ist mit vielen Freunden, oder so, dann sind viele Leute ja durch diesen Lockdown auch total vereinsamt und
Ja.
ja, hatten letztendlich überhaupt keine Ansprechpartner mehr. Und dadurch, dass die dann mit uns reden konnten und diese Termine auch wirklich immer wahrgenommen haben, zeigt mir das, dass der Bedarf ja wahnsinnig groß war. Sonst,
Ja.
ne, ich meine, rufst du jemanden auf dem Handy an, in 50% der Fälle denkst du, ja, erreiche ich eh nicht, ist gerade unterwegs oder so. Und es war halt gar nicht, ne, sondern es war wirklich, ja, und die Leute haben es auch genutzt, ne? Also die Gespräche waren auch nicht kürzer. Man könnte jetzt denken, ja, klar, in so einem persönlichen Gespräch, da wird das intensiver, da redet man länger, aber es war überhaupt nicht so.
Okay. Du hast vorhin kurz Insolvenzen angesprochen. Also, dass Firmen vielleicht auch insolvent gegangen sind und dort dadurch dann die Menschen arbeitslos geworden sind. Hast du den Eindruck, dass mehr Menschen jetzt arbeitslos geworden sind durch die Pandemie und durch die, also dass die Arbeitslosenzahl gestiegen ist?
Ja, das mit den Zahlen ist immer so eine Sache. Insgesamt muss man bedenken, also wenn man sich Arbeitslosenzahlen oder solche Statistiken anguckt, muss man immer bedenken, dass da eine riesige Fluktuation drinsteckt. Heißt, ich habe eigentlich immer nur eine Momentaufnahme von einem bestimmten Tag. So an dem Tag waren jetzt, was weiß ich, 50.000 Leute arbeitslos in unserer Stadt oder so. Und das sind nicht immer die gleichen Leute. Deswegen, ich würde rein vom Gefühl her sagen, ja, es sind mehr Leute arbeitslos geworden. Aber es sind natürlich auch, und da betrachte ich insbesondere so zum Beispiel den Zeitarbeitsfaktor, auch viele Leute in Arbeit gegangen in der Zeit, sodass sich das in den nackten Zahlen vielleicht gar nicht so sehr niederschlägt. Ich meine, das kann jeder auch mal, wenn es ihn interessiert, kann man das googeln, wie ist gerade die Arbeitslosenzahl? Das gibt es auch für einzelne Städte und Kreise runtergebrochen. Man
Ja.
wird aber da, soweit ich das beurteilen kann, feststellen, dass sich das nur geringfügig verändert hat. Wenn man einzelne Monate betrachtet, gibt es bestimmt Monate, ja, da ist die Arbeitslosigkeit, das wird oft im Vergleich zum Vorjahresmonat, wird das betrachtet, also April 21, April 20. Dann wird man da vielleicht geringfügige Änderungen feststellen, aber insgesamt vielleicht nicht so gravierend, wie man meinen würde. Aber was da natürlich hintersteht, sind die einzelnen Menschen, die diese Statistik ausmachen. Und das sind ja nicht immer dieselben. Das heißt, es gibt viele Leute, die durch Jobverlust, durch Corona, also durch Insolvenz oder Geschäftsaufgabe oder einfach auch, das muss gar nicht immer eine Insolvenz sein, sondern auch betriebsbedingt, ne? Der Arbeitgeber hat, kann sich vielleicht irgendwie retten, aber er kann halt nicht alle Mitarbeiter halten, ne? Weil er einfach nicht mehr genug Aufträge hat oder nicht mehr genug Ressourcen dafür hat. Und das sind schon viele, die durch Corona sozusagen arbeitslos wurden. Das kann man ja auch ein bisschen nach den Branchen einteilen. Ne, die Gastro war zum Beispiel sehr stark betroffen. Teilweise auch der Einzelhandel. Handwerk war zum Beispiel nicht so stark betroffen, ne? Oder Bürojobs. Aber letztendlich hat sich auch bei vielen Arbeitgebern, bei vielen Unternehmen, gerade kleinere, eine große Unsicherheit breit gemacht, wie es überhaupt weitergeht. Und insofern ja, wurden da einfach Leute entlassen. Und ja, wenn jemand zum Beispiel über die sich bei einer Zeitarbeitsfirma dann bewirbt und geht dann da irgendwie in Arbeit, dann heißt das auch nicht, dass der da jetzt ewig lange ist. Es kann auch sein, dass der nach 3 Wochen wieder bei uns auf der Matte steht, ne? Weil dann auch der Entleiher gesagt hat, ja, habt ihr jetzt doch nicht so viel zu tun oder ist es doch anders, als ich geplant habe wegen Lockdown.
Ja,
Also
klar.
es ist da eine große Bewegung drin. Wenn man sich nackte Zahlen anguckt, kann man die aber oft nicht so erkennen, finde ich.
Also schon. Ich höre jetzt raus, es steigt schon nach deinem Eindruck, aber man kann es jetzt nicht, ja,
Kannst jetzt nicht
quantifizieren
irgendwo
so leicht.
festnageln.
Ja, genau, ja.
Ja, genau. Also es ist schwierig abzubilden, einfach aufgrund dessen, dass eben das eine ja, fließende Zahl ist letztendlich oder die Leute, die diese Zahl eben ausmachen, dass die sich ja ständig ändern. Und der eine
Ja.
geht in Arbeit, der andere geht raus, ungefähr, ne?
Ja. Na gut, also ich denke mal, dass je mehr Menschen arbeitslos werden würden oder werden, desto mehr schlägt sich das dann natürlich auf die Gesundheit, die gesamtgesellschaftliche Gesundheit nieder. Und auch das ist schon ein Aspekt, der sehr selten auch zur Sprache kommt von Seiten der Politik.
Ja,
Leider. Ja.
also
Und ja.
wolltest du noch was
Nee,
fragen
nee,
oder?
nee, 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 nee.
Okay.
Aber ich wollte schon mal überleiten zu einem anderen Thema, weil ich habe vorhin gelesen, ne, dass der Herr Spahn jetzt die Impfung empfohlen hat für die Kinder, ne, über die Köpfe von den Wissenschaftlern der STIKO hinweg. Und wir wollten auch über die Impfung sprechen. Und jetzt wollte ich dich fragen, wie stehst du denn erstmal persönlich zur Impfung? Und dann natürlich auch, was für eine Auswirkung hat dieser Druck, der gesellschaftliche Druck, der entsteht in Bezug auf die Impfung, welche Auswirkungen hat es dann auch auf den Arbeitsmarkt, wenn es denn eine Auswirkung hat?
Ja, also erstmal persönlich stehe ich dieser Impfung sehr skeptisch gegenüber,
Mhm.
weil das für mich einfach eher ein Experiment ist als was andere. Es ist eben, man kennt das, Impfstoffe werden normalerweise, ich glaube, so 5 bis 10 Jahre wird da geprobt, erforscht, getestet, in Studien, bis die eine Zulassung erhalten. Jetzt ist das ja bei diesem Impfstoff auch so, dass der nur eine Notzulassung oder eine bedingte Zulassung hat, also quasi keine ja, vollwertige oder wie man das nennen kann. Und ja, es waren ja letztendlich auch nur irgendwie ein paar Monate, die vergangen sind oder zumindest wird es so dargestellt in den Nachrichten. Man weiß ja nicht, was da vielleicht schon im Hintergrund vorher gelaufen ist. Aber es waren letztendlich nur ein paar Monate, bis diese Impfung dann auf den Markt kam von diversen Anbietern. Und ich war von Anfang an, ich sage mal, ein großer Skeptiker, aber was mich halt einfach sehr skeptisch macht, ist auch diese riesige Werbekampagne darum. Sowas kenne ich so auch nicht von anderen Impfstoffen. Ich meine, ich bin jetzt erst Mitte 30, das heißt, vielleicht gab es sowas früher und ich habe es einfach nicht mitbekommen, aber ich kenne sowas nicht. Es gibt ja auch, glaube ich, ein Gesetz, was Werbung für Arzneimittel sehr stark eingrenzt oder reglementiert. Ich kenne jetzt dieses Gesetz natürlich so nicht konkret, aber diese Impfwerbekampagne, also die lässt mich schon mit den Augen rollen, muss ich sagen, ne? Und ja, also ich persönlich stehe da sehr dem Ganzen sehr skeptisch gegenüber und habe auch nicht vor, mich impfen zu lassen, wenn es nach meiner freien eigenen Entscheidung geht. So, und jetzt hattest du ja noch gefragt, auch inwiefern der Druck, der aufgebaut wird, sich auswirkt. Ja, das ist, glaube ich, das große Thema der nächsten Wochen und Monate. Es gibt schon durchaus vereinzelt Arbeitgeber, die nur noch Geimpfte einstellen wollen, also gegen Corona Geimpfte.
Tatsächlich.
Das, bitte?
Also das tatsächlich. Also es gibt
Ja,
auch
also es
größere
sind.
Firmen, auch größere Firmen oder eher kleinere noch. Kann man
Soweit
das
ich
so
das bis
sagen?
jetzt sagen kann, eher kleinere. Also ich weiß das auch letztendlich nur aus Erzählungen meiner Bewerber, wenn die sagen, so ich habe hier und hier angerufen und dann wurde ich direkt gefragt, ob ich schon geimpft bin. Also sowas
Wahnsinn.
passiert, ne? Es passiert ni jetzt, würde ich sagen, noch nicht flächendeckend, aber es passiert in Einzelfällen. Das ist so ein bisschen ähnlich wie dass manche Arbeitgeber fragen den Bewerber erstmal, wie alt er ist. Man darf das zwar fragen, aber ja, wenn der Bewerber dann zum Beispiel über 50 ist oder vielleicht schon 60, ja, dann wird am Telefon auch schon mal natürlich gerne eine Absage erteilt, obwohl das natürlich unter das, es gibt ja das, genau,
Diskriminierungsgesetz.
man, das Gesetz dafür, dass man, also das AGG, dass man eben Bewerber nicht aufgrund ihres Alters, ihrer Herkunft, ihrer politischen Einstellung und so weiter diskriminieren darf. Und ja,
Aber
das ist
da scheint es ja jetzt kein Problem mehr zu sein, ja, mit der Impfung.
richtig.
Also es
Ganz
ist ja
genau.
wirklich irre, oder? Also
Das ist absolut irre. Vor allen Dingen, weil das scheint irgendwie, also ich habe das Gefühl, Corona und auch das Thema Impfung Das hebt sich so über alle Angeln von allen Gesetzen, die wir haben,
Ja.
ne? Angefangen beim Grundgesetz, und dann geht das Grundgesetz ist ja eigentlich die Verfassung und steht sozusagen über allem, und die anderen Gesetze hängen da so drunter, ne? Und ich habe das Gefühl, Corona ist wie so ein wie so ein Geist, der über allem schwebt und für den das irgendwie alles nicht gilt. Und ja, also ich habe das durchaus schon gehört von einzelnen Bewerbern, ne? Also jetzt sind es wirklich noch Einzelfälle, die gesagt haben, ja, ich habe mich da beworben oder ich habe da angerufen und der wollte direkt wissen, ob ich geimpft bin. Und daraus ergibt sich natürlich ein weiteres Problem, nämlich dass wir müssen ja davon ausgehen, es gibt auch unter den Arbeitslosen Menschen, die sich nicht impfen lassen möchten.
Klar.
Aus gutem Grund, jeder hat seine Gründe dafür, die sein gutes Recht sind. Und diese Leute haben dann natürlich berechtigterweise die Sorge, was ist in der Zukunft? Was ist, wenn das immer mehr Arbeitgeber verlangen oder wenn ich überhaupt niemanden mehr finde? Das ist ja auch gerade oft branchenabhängig. Wenn wir mal nach Frankreich oder nach Griechenland gucken, ne? Impfpflicht für Pflegekräfte. Das ist aus meiner Sicht immer nur eine Frage der Zeit, bis das dann bei uns soweit ist. Und das kann auch andere Branchen betreffen. Und was soll jemand dann machen? Oder für mich auch als Berater, was soll ich dem sagen, wenn er sagt, ich finde keinen Arbeitgeber mehr, der mich ungeimpft einstellt. Was mache ich denn jetzt? Dafür haben wir keine Lösung. Und ich bin auch der Meinung, dafür hat sich auch noch keiner eine Lösung überlegt. Die Lösung ist, wir erhöhen den Impfdruck.
Ja,
Also
klar.
das ist im Moment der Status, ne? Es wird sich nicht darum gekümmert oder Gedanken gemacht, ja, was ist denn mit den Leuten, die sich nicht impfen lassen möchten oder die sich auch nicht impfen lassen dürfen, weil sie vielleicht bestimmte Vorerkrankungen haben, die ihnen das ja medizinisch eben unmöglich machen. Und wenn, wo sollen wir die unterbringen auf dem Arbeitsmarkt, ne? Wenn es dann irgendwann heißt, nur wir wollen aber nur noch Geimpfte.
Dann gibt es dann so ein Parallelarbeitsamt, ja, das ungeimpften Arbeitsamt, das dann nur an Firmen vermittelt, die es auch zu, dass auch ungeimpfte Menschen aufnimmt oder halt einstellt. Das ist
Das
ja.
wäre eine schöne Zukunftsvision. Also das aus meiner Sicht kann das wirklich sein, wenn es so weitergeht, wie es jetzt sich die letzten ja, letzten Monate entwickelt hat, dann wird es eine Parallelgesellschaft geben. So oder so, weil es wird niemals so sein, dass wir eine Impfquote von 100% oder 90% oder was auch immer erreichen. Es wird Leute geben, die wollen sich nach wie vor impfen lassen. Viele sind es schon und das ist auch ihr gutes Recht. Das ist, jeder sollte das für sich entscheiden können. Aber was wir jetzt definitiv erleben, ist eine Diskriminierung von Ungeimpften oder auch, wenn man das vielleicht ein bisschen weiter fasst, ist ja, wenn man jetzt nicht geimpft ist, muss man sich ja in ganz vielen Situationen testen lassen. Diese Tests sollen demnächst auch kostenpflichtig sein. Da stellt sich für mich die Frage, wie soll jemand, der vielleicht zum Beispiel von 800 oder 1000 Euro Arbeitslosengeld im Monat lebt, wie soll der das bezahlen? Ne? Auch darüber wurden sich keine, was ist mit Sozialhilfeempfängern oder Grundsicherungsempfängern, ne? Oder auch Arbeitslosengeld ist ja nicht, ne, kommt darauf an, wie viel habe ich vorher verdient, wie viel ich da rauskriege.
Na gut, die zwingt man dann halt unweigerlich in die Impfung, ist ja klar. Ich meine, ich
Genau,
kann
also
dann
das
einfach nicht
ist
mehr am Leben teilnehmen. Das ist ja logisch.
richtig.
Jemand privilegiert ist, der genug Geld auf dem Konto hat, der kann sich das natürlich dann noch leisten. Aber so
Ja,
jemand, das ist ausgeschlossen. Ja.
genau. Und das ist, irgendwo habe ich das auch gelesen, die Impfpflicht durchs Portemonnaie sozusagen, ne? Also
Ja.
es, jetzt ist es ja noch so, man kann sich sozusagen kostenlos testen lassen. Aber ich meine, Herbst, das ist nicht mehr lang, sagen wir mal 2 bis 3 Monate noch. Und dann wird das kostenpflichtig für alle, die sich nicht impfen lassen wollen. Ja, wollen. Ich glaube, für die, die es tatsächlich nachweislich nicht dürfen, soll es wohl kostenlos bleiben. Aber damit spalten wir unsere Gesellschaft noch weiter. Und das Thema Diskriminierung und Gleichbehandlung ist ja eigentlich ein großes Thema. Und das Gesetz ist da sehr eindeutig. Aber ja, mein Eindruck und mein Empfinden ist, dass es, wenn es um Corona geht, dass wir da diskriminieren dürfen, sollen. Und ein Stück weit auch müssen, weil auch bei uns gilt die sogenannte 3G-Regelung. Also seitdem wir jetzt wieder aufgemacht haben im Juli, wenn ein Kunde einen Beratungstermin wahrnehmen möchte persönlich, dann muss er entweder ja einen dieser 3G-Nachweise vorlegen. Wenn er das nicht kann oder wenn er das nicht will, dann darf ich den nicht länger beraten. Das heißt, ich darf den kurz, wir dürfen momentan sogenannte Kurzberatung machen, das ist alles unter 15 Minuten. Jetzt kannst du dir vorstellen, dass das nicht reicht.
Ja.
Gerade bei den Fällen, mit denen wir arbeiten oder bei den Menschen, mit denen wir arbeiten, da kommst du in einer Viertelstunde nicht weit. Und unsere reguläre Beratungszeit ist auch deutlich länger, ne? Das muss ich dazu sagen. Und das heißt, ich muss diese Leute diskriminieren, obwohl ich das gar nicht will. Ich möchte jeden beraten, der dafür offen ist und der sagt, ich brauche Unterstützung. Und für mich ist ein Impfstatus völlig irrelevant. Was für mich zählt, ist, dass der Mensch Hilfe haben möchte und diese annehmen kann und diese auch braucht.
Ja.
Und nicht, was hat dieser Mensch für einen Gesundheitsstatus, was hat dieser Mensch für einen Impfstatus. Aber ja, letztendlich darf ich diese Leute dann nur telefonisch beraten.
Aber du darfst du dann zumindest telefonisch beraten.
Ja, telefonisch so wie bisher halt, ne, dass die Möglichkeit bleibt jetzt erstmal weiterhin, weil wir ja die letzten anderthalb Jahre auch so gearbeitet haben. Wie sich das jetzt weiterentwickelt, das wissen wir nicht. Das hängt ja auch letztendlich wieder davon ab, was die Politik macht und welche Verordnung als nächstes erlassen wird und so. Aber ja, das ist eben schon, finde ich, Wahnsinn, weil ich könnte ja jetzt auch nicht sagen, ich möchte aber nur noch Menschen mit blonden Haaren beraten.
Ja,
So.
klar.
Aber weißt du, also, und das ist so hirnrissig, das ist so absurd für mich.
Ja, es ist seltsam, dass das manchen Menschen auffällt und dass die dann auch tatsächlich da empört sind, so wie du. Aber es ganz viele auch, ich meine, wie erlebst du es bei dir, dein Kollegium, die nehmen das alles so hin und ich mag natürlich nicht, dass du jetzt irgendwie dein Kollegium diskreditierst oder so, sondern wie erlebst du es, stand wahrscheinlich schon so, dass viele das halt einfach so mitmachen und das halt auch akzeptieren, oder?
Ja, also ich bin eine der wenigen überhaupt, die ja sich vielleicht auch mal kritisch äußert. Also ich äußere mich auch durchaus in unseren Besprechungen zu dem Thema Sozialdatenschutz und sowas, ne, wenn es darum geht, wenn wir Impfstatus erfassen müssen und so. Was ich tatsächlich sehr schwer einschätzen kann, wir müssen halt bedenken, das ist eine große Bundesbehörde und was mich auch lange davon abgehalten hat, mich, ich sag mal, öffentlicher mit meiner Meinung zu zeigen, so wie ich das jetzt mit dem in dem Interview mit dir mache, ist, dass ich glaube, dass bei Behörden oft, auch wenn wir, ich zum Beispiel, ich bin nicht verbeamtet, das ist durchaus ein Unterschied, ob man verbeamtet ist oder angestellt. Aber ich glaube, insgesamt ist auch so die, ja, so die Loyalität, wobei das ist irgendwie nicht das Wort, was ich meine. Ich glaube, in der Behörde halten die Leute sich vielleicht noch eher bedeckt als in der freien Wirtschaft. Das ist jetzt nur eine Vermutung. Das kann ich jetzt nicht so irgendwie belegen. Aber ich habe den Eindruck definitiv, dass Leute, die das so kritisch sehen wie wir jetzt, dass das eher selten ist. Also vielleicht gibt es ein paar, man sagt ja immer, die Dunkelziffer ist hoch. Vielleicht gibt es ein paar, die sich aber einfach nicht trauen, sich zu äußern, aus Angst auch vor, ja, vielleicht Diskreditierung im Kollegenkreis oder so. Aber ja, also das ist doch eher selten, dass jemand das kritisch hinterfragt.
Ja, also das erlebe ich auch. Also die Menschen, die in staatlichen Institutionen arbeiten, sind meistens wesentlich unkritischer wie die Menschen aus der freien Wirtschaft. Oder vor allem auch die Menschen, die irgendwie selbstständig sind oder so.
Ja.
Das erlebe ich in meinem Bekanntenkreis auch. Also die Selbstständigen sind dann da doch wesentlich kritischer. Und ja, also naja. Ja, und ich würde sagen, oder ich würde eine Frage, die sich mir noch stellt, ist, wie stellst du dir denn die Zukunft jetzt so vor, die jetzt da so kommt? Gibt es denn da überhaupt irgendwas Positives, was du da auf dich zukommen siehst? Was denkst du, wie wird sich der Arbeitsmarkt verändern, so die nächste Zeit? Und was würdest du dir wünschen? Also für die Zukunft, also Gibt es denn da irgendwie so eine Vision, wo du denkst, hey, das hätte ich gern umgesetzt oder das würde ich mir für die Gesellschaft und auch für den Arbeitsmarkt wünschen?
Ja, also im Prinzip gibt es jetzt momentan wenig Anhaltspunkte zu sagen, das wird sich schon irgendwie alles positiv entwickeln. Und trotzdem glaube ich daran. Ich glaube daran, weil ich mir das natürlich wünsche, weil ich das hoffe und auch andererseits, weil ich glaube, dass wir jetzt in einer Situation sind, die sich dermaßen zuspitzt, dass es nicht endlos so weitergehen kann. Irgendwann ist die Spitze des Eisbergs erreicht und ich glaube, da bewegen wir uns hin, weil man muss bedenken, der Arbeitsmarkt war auch schon vor Corona in vielerlei Hinsicht sehr, sehr schwierig. Ich kann jetzt ja hier aus der Großstadt sprechen. In den Großstädten ist das ja oft noch mal ein bisschen konzentrierter, oder man erlebt es auch einfach präsenter, ja, wie der Arbeitsmarkt funktioniert, wie die Dynamik da ist. Und ich hätte mir sogar schon unabhängig von Corona gewünscht, dass sich da vieles ändert. Ich habe gestern ein Interview mit Gunnar Kaiser und einer, ich glaube, Steuerberaterin gesehen. Und da ging es darum, dass der Arbeitsmarkt menschlicher werden muss. Und das kann ich zu 100% unterschreiben, weil wenn wir uns mal angucken, wie viel Anteil zum Beispiel inzwischen Zeitarbeitsfirmen haben, vom Grundsatz her ist das ja keine verwerfliche Idee. Wenn du Produktionen hast, die irgendwie saisonbedingt sind oder so, dann ist das ja gut, wenn du da, sagen wir mal, für ein halbes Jahr jemanden einstellen kannst, ohne dass du den dann für immer beschäftigen musst. Aber das hat natürlich so Überhand genommen und das führt zu immer prekäreren Lebensverhältnissen, ne? Ich habe Leute gehabt, die sind, ich weiß nicht, 5, 6, 7 Mal bei mir wiedergekommen, weil sie ja hier mal 2 Monate, da mal 3 Monate. Und
Also
das
so
sind
amerikanische Verhältnisse, hire and fire.
ganz genau. Also ja, genau so ist das. Hire and fire haben wir in Deutschland auch. Das heißt hier nur anders oder es hat hier noch keinen Namen. Und ich finde einfach letztendlich, und das ist das Positive, was ich da langfristig drin sehe, dass die Pandemie oder die Corona-Situation das Ganze noch weiter aufgedeckt hat. Also das hat die Missverhältnisse, die wir schon lange, lange haben, aus meiner Sicht, zumindest wenn man dafür die Augen offen hat, hat das sehr viel nochmal offengelegt und sehr viel, ja, greifbarer und erlebbarer noch gemacht, weil oft sind diese Sachen, die spielen sich irgendwo im stillen Kämmerlein ab. Solange, und da kann ich auch mich selber nicht ausschließen, solange ich irgendwie ein sicheres Einkommen habe und meine nette Wohnung und lebe ich in meiner Bubble, in der alles okay ist. Und über die Arbeit kriegt man es natürlich mit, dass es eben oft nicht so ist. Und jetzt finde ich, ist das so rausgebrochen, ne? Also die Wahrheit bricht sich so irgendwie Bahn. Und das ist auch meine Hoffnung einfach für die Zukunft. Und ich glaube, dass wir, oder ich hoffe, dass wir in einen, ja, Umbruch zeitlich gehen, der dann letztendlich ganz viele Bereiche betrifft. Und einer davon wird der Arbeitsmarkt sein. Ne? Wir werden keinen Systemumbruch haben, ohne dass sich der Arbeitsmarkt verändert oder ohne dass sich das ganze Sozialsystem vielleicht verändert. Und ich denke, dass diese Diskriminierung, die wir jetzt haben, die wird sich wahrscheinlich in den nächsten Monaten oder vielleicht auch Jahren, ich hoffe allerdings kürzer, wird sich sicherlich noch zuspitzen. Aber irgendwann, wenn sich Situationen so derartig zuspitzen, dann kippen sie. Und ich glaube, von dem Standpunkt, wo wir jetzt sind oder auf dem wir uns zubewegen, können wir eigentlich nur noch in was Besseres kippen. Also das ist, ich glaube daran, damit ich selber nicht bekloppt werde, damit ich nicht ganz den Verstand verliere, weil es muss einfach auch. Und ich bin mir auch 100% sicher und überzeugt, wir können das besser. Also es gibt so viele Menschen inzwischen da draußen und ich habe auch natürlich unter meinen Bewerbern teilweise Leute, mit denen ich, ja, wo ich auch weiß, die sehen das ähnlich kritisch oder die haben auch ähnliche Ansichten. Und es gibt so viele Menschen da draußen, die ja, was draus machen können. Und wir können das besser als das, was wir jetzt haben. Ne? Diese Spaltung ist uns letztendlich über viele, viele Jahre, vielleicht sogar schon Jahrzehnte, unterschwellig eingetrichtert worden. Und das gipfelt jetzt. Corona ist für mich eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Das gipfelt jetzt in teilweise wirklich offen gelebtem Hass oder in völlig überzogener Panik, die den Leuten ja wirklich über die Medien gemacht wurde. Und ich glaube, das muss irgendwann kippen, weil sonst funktioniert die Gesellschaft überhaupt nicht mehr. Also das wird nicht für immer so gehen. Deswegen, ich
Ja, gut,
hoffe,
das.
dass es bald soweit ist.
Ja, gut, das wissen wir. Also, schau so die Frage, die ich mir stelle: Entweder es kippt oder es bleibt so und irgendwann, ja, irgendwie nivelliert sich das Ganze so und alle machen halt mit und dann haben wir eine andere Gesellschaft. Das ist aber nicht das, was ich mir wünsche. Ja. Ich wünsche mir schon irgendwie so, dass wir eine tolerante und auch eine offene Gesellschaft bleiben. Ja. Und eine Gesellschaft, in der Diskriminierung halt eben keinen Platz hat. Egal, welche Art von Diskriminierung, ob es jetzt gegen, was weiß ich, Schwule oder Lesben oder ne, Hautfarben oder halt jetzt Geimpfte oder Ungeimpfte ist. Und ich glaube, da muss halt so das Bewusstsein wieder her, ja, dass wir einfach eine offene Gesellschaft bleiben und sind, ja. Aber, Sari, ich danke dir für das Gespräch. Es war mir eine Freude. Und ja, ich kann sehr viel davon mitnehmen. Ich danke
Ja,
dir.
Thorsten, ich danke dir, dass du mir die Bühne gegeben hast, sozusagen dafür. Und ja, hat mich auch sehr gefreut.
Dankeschön, bis bald.